Hallo ihr Lieben, ich bin sehr froh hier zu stehen. Ein neues Jahr hat begonnen und wir als Leitung und auch sicher auch ihr fragt euch, wo geht es lang? Wir leben in einer Zeit, wo es viel Orientierungslosigkeit gibt in der Welt, aber auch das schwappt auch in die Gemeinden und es gibt viele gute Angebote, die Orientierung geben wollen im christlichen Bereich. Und natürlich schauen auch wir als Leitung, was machen die anderen Gemeinden, welche Ausrichtung, welche Konzepte haben sie und was ist den anderen Leitern so wichtig. Und wir hören uns so manche Predigt an von bekannten Predigern, von anderen Gemeinden, von Leitern. Und ich weiß, dass auch viele von euch das tun, zur Ermutigung und auch zur Orientierung. Und einige davon werden ja auch in unserer WhatsApp-Gruppe gepostet und das ist gut und richtig so. Ehrlich gesagt, für mich ist es in der letzten Zeit manchmal die komplette Reizüberflutung, mir alles anzuhören, was so gut und wichtig erscheint, weil es ist so viel. Und Ende November hatten wir, oder Mitte November hatten wir mit Ruth Krampitz hier so ein Seminar zum Thema Medien und da ist mir das nochmal wirklich so persönlich bewusst geworden, wie sehr mich das manchmal so reizüberflutet. Und ich habe festgestellt, wenn ich so Predigten anhöre, auch wenn es mich mega anspricht und ich höre mir das, spule das dann manchmal nochmal zurück und höre mir Stellen auch nochmal an und egal wie doll mich irgendwas angesprochen hat, habe ich festgestellt, schwupps, es ist wieder weg. Ich kann das irgendwie nicht festhalten. Und auch, ja, wenn es noch so gut war, ich kann es später gar nicht mehr zusammenbekommen. Ich kann das niemandem erzählen. Ganz anders ist es, wenn ich selber Gottes Wort lese. Fast jeden Tag erlebe ich, dass Gott mir etwas Neues zeigt in seinem Wort, etwas, was mich total berührt, was ich so noch nie verstanden habe. Es ist wirklich das persönliche Reden Gottes direkt in mein Herz. Und das kann ich behalten. Das kann ich auch jemandem erzählen. Das ist einfach lebendige Beziehung mit Gott. Und damit möchte ich heute einfach ein bisschen was mit euch teilen. Wir hatten als Gemeindeleitung Mitte November ein Wochenende so eine Klausur und da haben wir das letzte Jahr reflektiert und wir haben für das neue Jahr gebetet und wir haben so geplant und dann haben wir nachgedacht darüber, was für das neue Jahr so der Schwerpunkt sein soll und wir brauchten überhaupt nicht lange überlegen, wir hatten sofort ganz klar, es soll das Thema Jüngerschaft sein. Deshalb möchte ich heute damit beginnen, darüber zu predigen und weil das so ein ziemlich großes Thema ist, möchte ich einfach über einen wichtigen Teil davon predigen, nämlich das, was bei meiner letzten Bibellese mir Gott so offenbart hat, das möchte ich gerne mit euch teilen und da geht es um echte Gemeinschaft. In der letzten Zeit habe ich mich besonders mit dem Johannesevangelium beschäftigt. Nebenbei ist euch schon mal aufgefallen, dass die verschiedenen vier Evangelien ganz unterschiedliche Schwerpunkte haben. Also ich glaube, ich habe ehrlich gesagt nicht gelesen, was die Theologen alles dazu sagen und die würden wahrscheinlich noch eine ganze Menge dazu sagen, aber mir ist einfach aufgefallen, im Matthäusevangelium geht es Jesus vor allem um das Reich Gottes. Da erklärt er in ganz vielen verschiedenen Gleichnissen, wie das Reich Gottes ist. Und im Markus-Evangelium geht es ganz viel um Heilungswunder und um die Kraft Gottes. Und im Lukas-Evangelium geht es ganz viel um den geschichtlichen Aspekt, was alles abgelaufen ist, was Jesus alles gemacht hat und wo er als 12-Jähriger im Tempel war und all diese Dinge. Und im Johannes-Evangelium, worum geht es im Johannes-Evangelium vor allem? Es geht um Beziehung, es geht um Liebe. Und jetzt möchte ich einfach mal mit euch zusammen in das Wort gehen und ich möchte diesen Text im Zusammenhang lesen, damit ihr so eine Übersicht habt. Sicherlich ist den meisten von euch der Text bekannt und ihr habt schon so manche Predigt darüber gehört und mit der Botschaft, dass wir einander dienen sollen. Und das ist auch richtig, aber Gott hat mir in meiner Beschäftigung mit dem Text einfach noch viel tiefer das offenbart. Und ich lese es mal aus der Neues Leben Übersetzung. Und ja, ihr könnt das alle mitlesen. Johannes 13, 1 bis 17. Vor dem Passafest wusste Jesus, dass die Zeit für ihn gekommen war, diese Welt zu verlassen und zu seinem Vater zurückzukehren. Nun bewies er seinen Jüngern das ganze Ausmaß seiner Liebe. Es war Zeit für das Abendessen und der Teufel hatte Judas, den Sohn des Simon Iskariot, schon dazu verleitet, seinen Plan wahrzumachen und Jesus zu verraten. Jesus aber wusste, dass der Vater ihm uneingeschränkte Macht über alles gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott zurückkehren würde. Er stand vom Tisch auf, zog sein Obergewand aus, band sich ein Handtuch um die Hüften und goss Wasser in eine Schale. Dann begann er, seinen Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Handtuch abzutrocknen, das er sich umgebunden hatte. Als er zu Simon Petrus kam, sagte Petrus zu ihm: Herr, warum willst du mir die Füße waschen? Jesus antwortete: Du verstehst jetzt nicht, warum ich das tue. Eines Tages wirst du es verstehen. Nein, protestierte Petrus, du sollst mir niemals die Füße waschen. Jesus erwiderte: Wenn ich dich nicht wasche, gehörst du nicht zu mir. Da rief Simon Petrus: Dann wasche mir auch die Hände und den Kopf, Herr, und nicht nur die Füße. Jesus erwiderte: Wer gebadet hat, braucht sich, ausgenommen die Füße, nicht zu waschen, um völlig rein zu sein. Ihr seid rein, allerdings nicht jeder hier. Denn Jesus wusste, wer ihn verraten würde. Das meinte er mit dem Satz: Nicht jeder von euch hier ist rein. Nachdem er ihnen die Füße gewaschen hatte, zog Jesus sein Obergewand wieder an, setzte sich und fragte: Versteht ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr, und damit habt ihr recht, denn das bin ich. Und weil ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Tut, was ich euch getan habe. Es ist nur zu wahr, ein Diener ist nicht größer als sein Herr. Genauso sind die Boten nicht wichtiger als der, der sie gesandt hat. Ihr wisst das alles. Nun handelt auch danach. Das ist der Weg zu eurem Glück. Mir geht es hier um den Teil, um den Jesus Petrus die Füße wäscht und wo er ihm einiges dazu erklärt, warum er das tut. Als Petrus hört, dass Jesus ihm die Füße waschen will, protestiert er. Jesus macht dann einige Aussagen, mit denen wir uns beschäftigen wollen. Er sagt in Johannes 13, Vers 7: Du verstehst jetzt nicht, warum ich das tue. Eines Tages wirst du es verstehen. Und er sagt: Wenn ich dich nicht wasche, gehörst du nicht zu mir. Krass, ne? Wer gebadet hat, braucht sich, ausgenommen die Füße, nicht zu waschen, um völlig rein zu sein. Und in Vers 14 und 15 sagt er: Und weil ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Tut, was ich für euch getan habe. Und noch Vers 17: Ihr wisst das alles, nun handelt auch danach. Das ist der Weg zu eurem Glück. Wir arbeiten diese Aussagen jetzt nicht Punkt für Punkt ab, sondern wir gehen gleich zum Schlüsselvers von diesem Text. Dann werdet ihr auch alles andere verstehen, denke ich. Für mich ist dieser Schlüsselvers, der mir so tief ins Herz gefallen ist, der Vers 13, Johannes 13, Vers 10. Wer gebadet hat, braucht sich, ausgenommen die Füße, nicht zu waschen, um völlig rein zu sein. Schatz, kannst du mir mein Trinken mal geben? Lass uns das mal in Ruhe betrachten, was da steht. Wenn wir diesen Vers verstanden haben, werden wir auch den Rest verstehen. Und wir sehen sie vielleicht, den Rest vielleicht auch in einem ganz anderen Licht. Wer sich gebadet hat, braucht sich nicht zu waschen, er ist ganz rein. Was meint er damit? Ich denke, Jesus meint unsere Wiedergeburt. Wenn wir umkehren von unserem alten Leben, wenn wir unsere Sünden bekennen und Jesus Vergebung für uns persönlich annehmen und ihn zum Herrn unseres Lebens machen, dann sind wir seine Kinder geworden. Wir sind reingewaschen durch Jesu Blut. Gott sieht uns jetzt nicht mehr als Sünder, sondern er sieht uns als Heilige, die manchmal sündigen. Diese Wiedergeburt und Reinigung der Sündenvergebung geschieht einmal. Wir gehören jetzt zu Gott und wir sind in seinen Augen Heilige und wir brauchen uns nicht immer wieder in Frage zu stellen. Unsere Kindschaft Gottes brauchen wir nicht dauernd in Frage stellen, weil wir mal was falsch gemacht haben. In Hebräer 10, Vers 14 steht, denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Das bedeutet, Jesus wurde nur einmal geopfert und wir brauchen uns auch nur einmal bekehren. Und dann fügt Jesus hier aber was ein. Er sagt, und das finde ich, das wird richtig spannend, also für mich war das richtig spannend, das zu entdecken. Er sagt, ausgenommen die Füße. Die Füße müssen doch immer wieder gewaschen werden, warum denn das? Seht mal, zu der Zeit damals war es üblich, sich in einem orientalischen Badehaus zu baden. Man ging dahin und dann war der Körper sauber, aber die Füße in den Sandalen, die wurden schnell wieder schmutzig. Ich denke wahrscheinlich schon, wenn man wieder zu Hause angekommen war, waren die Füße schon wieder schmutzig. Das ist die Situation, die Jesus hier im Natürlichen beschreibt. Und wie ist das im geistlichen Bereich? Jesus benutzt ja dieses Beispiel hier im Natürlichen, um das Geistliche zu erklären. Wir sind von Jesus reingewaschen worden, als wir ihm unser altes, sündiges Leben übergeben haben und ein neues mit Jesus begonnen haben. Aber in unserem neuen Leben müssen wir noch in sein Bild verwandelt werden. Wir sündigen noch ab und zu oder auch häufiger. Was ist jetzt die Lösung von Jesus dafür? Unsere Füße müssen wieder gewaschen werden, damit wir wirklich zu Jesus gehören. Jesus sagt zu Petrus in Vers 8, wenn ich dich nicht wasche, gehörst du nicht zu mir. Also Petrus hat sich eigentlich bekehrt und er ist von neuem geboren und er gehört eigentlich zu Jesus, aber er muss sich regelmäßig wieder die Füße waschen, damit er wirklich zu Jesus gehört. Aber das Spannende daran ist, Jesus hat das zu Petrus gesagt, aber er hat gesagt, er hat nur ein Beispiel gegeben für etwas, was wir tun sollen. Das sehen wir in Vers 14 und 15. Und weil ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Tut, was ich für euch getan habe. Das ist sehr deutlich, finde ich. Jesus hat uns was vorgemacht und wir sollen das nachmachen. Wir sollen einander die Füße waschen. Aber warum nochmal? Damit wir wieder ganz rein sind. Aber meint Jesus hier wirklich, wir sollen einander jede Woche die Füße waschen? Oder vielleicht jedes Mal beim Abendmahl, wie es einige Gemeinden praktizieren? Ich denke, das ist zwar ein schönes Symbol, aber es soll ja eigentlich bewirken, dass jeder von uns von den alltäglichen Sünden wieder gereinigt wird. Wie kann das denn, wenn man jemanden einfach nur die dreckigen Füße wäscht, die dann ja wahrscheinlich auch nicht dreckig sind, wenn man sie von jemand anders waschen lassen würde, wenn man das vorher weiß. Ich finde, Aufschluss gibt 1. Johannes 1, Vers 7, da steht: Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Ist das nicht ein starker Vers? Wenn wir Gemeinschaft miteinander haben, dann reinigt uns das Blut von Jesus. Diese Gemeinschaft miteinander, das ist wie Füße waschen. Versteht ihr, Jesus hat nicht vorgesehen, dass jemand sich bekehrt und dann für sich alleine sein Christenleben lebt. Ein Schaf gehört in eine Herde. Es braucht die Herde zum Überleben. Ein Schaf kann nicht einfach alleine dem Hirten hinterherlaufen. Und das gilt auch im Geistlichen. Habt ihr mal Menschen getroffen, die sagen, sie sind Christen, aber sie brauchen keine Gemeinde? Solche Menschen sind meistens ziemlich schräg drauf. Ich habe schon ein paar Mal solche Menschen getroffen und ich glaube, da hat echt der Feind seine Hand im Spiel. Es ist nämlich sein Ziel, die Gläubigen vom Leib zu lösen, zu isolieren. Und das passiert auch, wenn wir nicht aufpassen, bei Leuten oder bei Menschen, die eigentlich zur Gemeinde gehören. Der Feind schafft sowas immer mit Lügen. Mir geht es gerade nicht so gut und keiner soll es sehen. Die anderen werden es nicht verstehen oder sie reden schlecht über mich dann. Oder vieles, vieles mehr. Damit schneidest du dich ab vom Reden Gottes, von Liebe, von wirkungsvollem Fürbittegebet, ja eigentlich von der Lösung deiner Probleme und natürlich auch von der Gemeinschaft, die dich korrigiert und reinigt. Wir müssen da echt aufpassen, dass der Zeitgeist nicht in unsere Gemeinde schwappt. Unabhängigkeit, Unverbindlichkeit und Individualismus sind nicht Gottes Haltung. Wie sieht dann eine Gemeinschaft aus, die so etwas Geniales zustande bringt, uns vor Jesus reinzumachen? Ich denke, dazu gehört eine gewisse Qualität von Gemeinschaft. Und lasst uns da einfach wieder Jesus anschauen, wie er uns das vorgelebt hat. Als Jesus hier auf der Erde war, anfing zu wirken, hat er gemacht? Er hat sich als allererstes 12 Jünger gesucht. Und mit diesen Jüngern hat er die ganzen 3,5 Jahre seines Wirkens eng zusammengelebt. Er war für sie das Vorbild, er hat sie gelehrt, er hat sie korrigiert, er hat sie ermutigt, Menschen zu dienen und sie für Jesus zu gewinnen. Er hat für sie gebetet und er hat sie geliebt. Das, was Jesus uns vorgelebt hat, das ist echte Jüngerschaft. Lass uns diese Aspekte der Jüngerschaft ganz kurz anschauen und sehen, was die Schrift dazu sagt. Jesus hat seine Jünger gelehrt, er hat sie das Wort gelehrt. Als Jünger beschäftigen wir uns mit seinem Wort, alleine und gemeinsam. Um in seinem Wort zu bleiben, müssen wir es jeden Tag lesen. Wisst ihr, Jesus sagt, oder Gottes Name heißt, ich bin. Das, was du vor langer Zeit mal gelesen hast, das hilft dir vielleicht heute gar nicht. Du musst heute, für den heutigen Tag, sein Wort lesen. In Johannes 17, Vers 17 sagt Jesus, heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Und in Johannes 8, Vers 31 spricht Jesus zu den Juden, die ihm geglaubt hatten, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Also einander das Wort lehren, war der erste Punkt. Das zweite von den Aspekten der Jüngerschaft ist, einander korrigieren und füreinander beten. Wisst ihr, ich glaube, echte Jüngerschaft erfordert Transparenz und Offenheit. Gott wünscht sich eine Gemeinschaft unter seinen Kindern, wo wir einfach total ungeschminkt und offen miteinander umgehen, den anderen in unser Leben schauen lassen. Das ist ja auch eine Haltung der Demut, dass wir uns von dem anderen was sagen lassen. Und in Jakobus 5, Vers 16 steht, bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Ich glaube, die meisten von euch haben diesen Vers schon öfters gelesen, aber ich habe noch nie eine Predigt darüber gehört. Es hört sich doch irgendwie bedrohlich an, einander die Sünden bekennen. Das kann ich doch lieber privat mit Gott abmachen, oder nicht? Wisst ihr, das ist auch so eine große Lüge vom Feind. Er belügt uns und sagt uns, wenn ich sündige, dann ist es meine Privatsache, das geht nur mich was an. Aber wisst ihr was, das stimmt überhaupt gar nicht. Wenn wir sündigen, hat es immer Auswirkungen auf andere Menschen, selbst wenn die nichts davon wissen. Es hat immer Auswirkungen auf mein Umfeld, auf meine Familie, auf meine Gemeinde. Ihr wisst, dass wir im letzten Jahr diesen Lammkurs hier gemacht haben, Love After Marriage. Und die Organisation, die diesen Ehekurs veranstaltet, die heißt Nothing Hidden. So heißt die ganze Organisation. Und das war auch gleich die erste Lektion von diesem Eheabend, Nothing Hidden. Wisst ihr, wenn wir was verstecken, dann gibt es Mauern zwischen den Menschen. Und der Feind, der sagt uns, wir sollen auf keinen Fall uns offen machen und irgendwie was offenbaren. Aber er sagt uns das nur, weil er genau weiß, wenn wir nämlich uns offen machen, dann entsteht wirklich genau das Gegenteil. Wir werden nicht abgelehnt, wenn wir uns offen machen, sondern es entsteht Nähe und wirkliche Gemeinschaft. Und die Leute, die an diesem Kurs bei uns teilgenommen haben und in dieser Gruppenarbeit miteinander saßen und auch vielleicht gedacht haben erst, oh, ich muss irgendwas von mir offenlegen, die haben dann wahrscheinlich ganz schnell erlebt, das geht den anderen ja ganz genauso. Und das hat einfach ganz viel Nähe und Einheit geschaffen. Der dritte Aspekt von Jüngerschaft ist, einander ermutigen und freisetzen zum Dienen. Und das wäre eigentlich ein Thema für eine weitere Predigt und ich will nur so viel ein Vers dazu anfügen. Hebräer 10, Vers 24 steht, spornt euch gegenseitig an zu Liebe und zu guten Taten. Das ist so wichtig, dass wir einander ermutigen. Auch prophetische Ermutigung ist total wichtig und das ja ist sehr wichtig, dass wir das in der Gemeinde, in der Gemeinschaft auch miteinander trainieren, einander prophetisch zu dienen. Und der vierte Aspekt ist, einander lieben. 1. Johannes 2, Vers 10, wer seinen Bruder liebt, bleibt im Licht und nichts Anstößiges ist an ihm. Da ist es wieder, merkt ihr das? Die Kombination von Liebe und Gemeinschaft und Reinsein? Das gehört irgendwie zusammen. In Johannes 13, Vers 34 und 35 hatten wir ja schon gelesen, aber ich lese es nochmal. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt. Jetzt habe ich mich ein bisschen vertüdelt. Okay, ich lese euch das mal neu. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Wenn wir eine Gemeinschaft untereinander haben, die von Liebe geprägt ist, ist es für uns natürlich toll, aber das ist so ansteckend, dass es auch außenstehende Menschen sehen und sich magisch angezogen fühlen. Ich selber bin auf die Art und Weise zum Glauben gekommen, damals vor 1984 war das, das ist wirklich lange her. Ja. Und ich hatte eigentlich ja mal hier eine Predigt gehalten, wie man Menschen das Evangelium weitergibt, und ich habe euch damals mein Zeugnis vorenthalten. Und ich möchte ganz kurz ein bisschen was zu meinem persönlichen Glaubenszeugnis sagen. Allerdings erzählt man so ein Zeugnis unter einem anderen Aspekt, wenn man es Gläubigen erzählt, als wenn man es total Ungläubigen erzählt. Ich bin damals 19 Jahre alt gewesen und war kurz vor dem Abitur, und ich war irgendwie ziemlich verzweifelt. In meinen Kopf passte nichts mehr rein, ich konnte irgendwie nicht mehr lernen und irgendwie ging es mir überhaupt nicht gut. Ich sah all das Böse überall herum, um mich herum, und ich hatte ganz viel Redebedarf, aber mit meinen Eltern konnte man überhaupt nicht sprechen, und ich fühlte mich irgendwie wie so ein Außenseiter in der Schule, und ich war total auf der Suche. Und was ist eigentlich der wirkliche Sinn? Worum geht es eigentlich im Leben wirklich? Und mich war auch die Frage ganz wichtig, ob das Gute und die Liebe wirklich letztlich die Oberhand behält. Und dann bin ich in die Gemeinde, hat mir eine Nachbarin, mit der ich viel geredet habe, die so ein bisschen für meine Eltern eingesprungen ist und mit mir Gespräche geführt hat, die hat mich in eine Gemeinde eingeladen, bei mir ganz in der Nähe, und es war die Gemeinde von Heinrich Zellmer. Und ich habe was ganz Spannendes da erlebt. Also vorher haben meine Eltern ganz viel erzählt von wegen Sekte und Vorsicht, und ich bin so mit ganz klopfendem Herzen dahin gegangen, und dann habe ich den Fuß über diese Türschwelle getan. Und ich habe was erlebt, ich wusste vorher überhaupt nicht, dass es sowas gibt. Ich hatte das Empfinden, ich betrete heiligen Boden. Aber ganz anders, als ich das von der evangelischen Kirche erlebt hatte, da war das immer alles so, pssst, man durfte kein Wort laut reden, bloß nicht klatschen und irgendwas. Aber da war einfach ein riesiges Gewusel von Menschen, die sich, so wie es hier bei uns auch ist, in den Arm genommen haben, die sich begrüßt haben. Ganz viele Kinder rannten fröhlich da durch die Gegend, und dann fing der Gottesdienst an, und es war alles super eng, und die haben so laut gesungen, wie man nur singen konnte, und zwischendurch haben sie dann mit Jesus geredet im Gebet wie mit ihrem besten Freund. Und dann gab es auch noch Zungengesang, und ich dachte, ich bin im Himmel. Es klang wie Glockengläut für mich. Ich hatte sowas noch nie gehört und ich wusste auch gar nicht, dass es das gibt. Aber es war einfach, diese Liebe unter den Menschen war so authentisch und so echt. Alles, was sie gelebt hatten, war so echt. Auch die Beziehung mit Gott, wie sie mit Gott geredet haben. Ich habe einfach nur einen einzigen Schrei gehabt, als ich in diesem Gottesdienst war. Ich möchte genau das auch. Und dann hatten wir nächstes Wochenende so ein Seminar über biblischen Gemeindebau, und da bin ich dann hingegangen und habe mein Leben Jesus gegeben. Ich habe nichts verstanden von diesem Seminar. Also Leute, habt keine Angst, wenn ihr irgendwie Leute, die mit Glauben noch nicht viel zu tun haben, in die Gemeinde einladet und denkt, die werden da nicht alles verstehen. Macht nichts. Die verstehen nur genau das, was sie verstehen sollten. Und ich habe einfach nur verstanden, Jesus möchte, dass ich ihm mein Leben gebe. Und es hat so eine unglaubliche, explosive Freude bei mir freigesetzt, das ging über ganz lange Zeit, dass ich einfach nur noch jubelnd durch die Gegend gehüpft bin. Jetzt muss ich mal meinen Text hier wieder finden. Wo war denn dieses Zeugnis? Wisst ihr, noch ein fünfter Punkt von diesen Aspekten der Jüngerschaft, der jetzt gerade auch schon angeklungen ist. Jesus geht es nicht nur um unsere Errettung. Es geht ihm nicht nur um uns. Sein Wort sagt uns, dass er nicht möchte, dass ein Mensch verloren geht. Deshalb geht es bei der Gemeinschaft unter Christen auch immer darum, dass verlorene Menschen dazukommen, dass sie gerettet werden. Und wir haben in der letzten Zeit viel über den Missionsbefehl in Matthäus 28 gesprochen, und deswegen erspare ich ihn euch jetzt auch. Aber es ist wirklich unser Auftrag, alle Völker zu Jüngern zu machen. Und Jesus möchte nicht Menschen zu Christen machen. Er möchte Menschen zu Jüngern machen. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Wie können wir das in der Gemeinde jetzt umsetzen? Bestimmt hat jeder hier schon Gruppen und Beziehungen, in denen genau das passiert, was Jesus mit seinem Beispiel der Fußwaschung meint. Mir ist aufgefallen, und das war gar nicht ursprünglich meine Absicht, aber diese Art von Gemeinschaft, die Jesus mit seinen Jüngern hatte, ist genau die Gemeinschaft, um der es eigentlich in diesem Kleingruppenkonzept geht, was wir seit letztem Jahr versuchen, in die Gemeinde hineinzubringen. Natürlich muss das gut umgesetzt werden. Es geht nicht darum, irgendwie eine Struktur zu schaffen und die Menschen sollen da dann irgendwie reingepresst werden oder reingezwängt werden. Es geht darum, dass wir miteinander Jüngerschaft lernen und dass wir einfach echte Beziehung und Spaß miteinander haben. Und ich glaube, wir brauchen solche Gruppen einfach noch viel mehr in unserer Gemeinde. Nicht jeder ist hier integriert in solche Art von inniger Gemeinschaft. Und ich habe im letzten Frühling, gab es in Lindern diesen Kleingruppenleiterkurs, diesen A-Leiterkurs, und haben wir teilgenommen mit ein paar Leuten aus der Gemeinde, und das hat Samuel Ochs geleitet und mir hat das unglaublich gut gefallen. Es ging in diesem Kurs nicht nur um Kleingruppenleitung, sondern es ging einfach ganz viel um echte Jüngerschaft. Und ich fand wirklich jeden einzelnen Satz, den der Samuel gesagt hat, unglaublich gut. Und ich bin dann erstmal, nachdem ich diesen Kurs gemacht habe im Frühling, bin ich dann erstmal damit gelaufen. Ich habe gedacht, ich musste das erstmal irgendwie zu was Eigenem machen. Ich dachte, wenn ich das jetzt sofort starte, dann mache ich irgendwie so ein Schema und dann presst man die Leute in so ein Schema. Ich habe das Ganze erstmal lange irgendwie verdaut und zu meinem eigenen gemacht. Und dann habe ich im Herbst eine Kleingruppe gestartet mit Tanja und mit Olga. Und wir haben erstmal als man nennt das am Anfang dieses Kernteam, wir haben als Kernteam erstmal so ein bisschen das Konzept eingeübt. Und jetzt würden wir gerne Leute noch dazu bekommen aus der Gemeinde. Und wir haben schon auf dem Herzen, wenn wir noch ein paar Leute dazu bekommen, die gerne Teil unserer Gruppe sein möchten, dann haben wir schon auf dem Herzen, verschiedene Leute von außerhalb einzuladen, wo wir schon für beten. Und diese Kleingruppe macht total Spaß, ne? Es ist nicht irgendwie nur so ein Schema, sondern wir haben wirklich echte Gemeinschaft. Also wenn jemand von euch sich angesprochen fühlt und mal gerne bei uns reinschnuppern möchte, komm einfach mal auf mich zu. Und für alle anderen, startet am Samstag, den 24.01., ein neuer Kleingruppenleiterkurs wieder in Lindern. Wir sind super froh, dass der diesmal nicht in Osnabrück ist, sondern wieder in Lindern, weil es ja nicht so weit ist. Und der Kurs wird auch wieder von Samuel Ochs geleitet. Und der geht vier Samstage, immer so jeden zweiten Samstag. Und der geht von morgens um 9 bis um 1. Das heißt, man hat dann noch ziemlich viel vom Tag frei. Und zwischendrin gibt es auch ein gemeinsames Frühstück, was einfach toll ist, so Beziehungen zu knüpfen mit anderen Leuten. Und ich denke, die Teilnahme an so einem Kurs ist sinnvoll für alle Menschen, die sich vorstellen können, was zu leiten oder auch nur so ein Lehrling zu sein. Die Kleingruppen haben immer einen Lehrling. Und auch überhaupt für jeden, der irgendwie eine Gruppe von Menschen leitet, ist es einfach super sinnvoll, diesen Kurs zu besuchen. Es macht total viel Spaß. Man lernt ganz viele Prinzipien von Jüngerschaft. Also, wenn ihr Lust habt, geht gerne zu diesem Kurs. Es kostet auch nichts. Wir müssen als Gemeinde sowieso einfach da einen Beitrag bezahlen, damit dieser Kurs stattfindet, und dann könnt ihr da einfach hingehen. Ich finde es sehr interessant, diese Botschaft, die ich jetzt hier heute bringe, die hat von der Ausrichtung her auch Robert schon am Neujahrsgottesdienst hier gebracht, und das finde ich interessant, weil wir haben uns überhaupt nicht abgesprochen. Jeder von uns hat es einfach so für sich vorbereitet. Und ich möchte jetzt auch gar nicht mehr so lange reden. Wisst ihr, Jesus hat gesagt, wir brauchen dieses Füßewaschen. Und wer sich nicht die Füße waschen lässt, gehört nicht zu ihm, sagt Jesus. Und das ist echt ernsthaft. Und ich möchte einfach, dass wir in dieser Richtung als Gemeinde wirklich diese echte Beziehung miteinander leben. Dass wirklich echte Liebe und echte Beziehung überall in dieser Gemeinde so sich ausbreitet, dass Menschen, die hier reinkommen, einfach merken, dass wir seine Jünger sind, die einfach Jesus in uns sehen. Und ehrlich gesagt, so eine Art von Beziehung zu leben, macht das Leben so reich und es macht einfach Christsein super spannend und super schön. Und ich würde mir jetzt wünschen, ich mache hier mal so einen Abschluss, wenn du für dich diese Botschaft verstanden hast, wenn du verstanden hast, einander die Füße waschen, das gehört zum Christsein dazu, es gehört zur Jüngerschaft dazu, ich brauche das miteinander, wir brauchen einander, darum ging es ja auch am letzten Neujahrsgottesdienst, wir brauchen einander, dann lasst uns doch einfach mal jeder, der das möchte, das ausdrücken möchte, dass wir einander brauchen. Kommt doch einfach mal nach vorne und lasst uns einfach mal an die Hände nehmen und lasst uns einfach, ja, das mal einfach vor Gott demonstrieren, dass wir eine Einheit sind miteinander.